So. Test geht. Ja, ich bin gerade so richtig an Rechner und habe jetzt schon mal angemacht, habe mir noch was zu essen geholt. Hab ich gerade mitgebracht. Das heißt, ich muss gleich wieder was futtern. Ich kann schon mal meine VM anmachen. Das war dann hier mal. Was war hier? Irgendwas, was ich letzter Zeit uninstalled habe. Was zu essen? Es gibt ein Brötchen, ein Toastbrot und ein bisschen Abel. Wie der Hesse so sagt. Kacknoob. Kack, wait, Alter. Ist die falsche VM gewesen. Ich hab mir schon gedacht, was macht die für Dinger? Und warum sieht die so komisch aus? Ja, zu viel VMs am Start. Ja, das sieht doch schon viel mehr nach dem aus. Moin. Ah, ja. Ich bin heute. Warte mal. Ich habe gedacht, wenn man auf die Uhr klickt, kommt eine Uhr. Wir sind ja unter Windows, habe ich vergessen. Da passiert ja eigentlich nichts Intuitives. Ich bin so bis 20.30 Uhr oder so wahrscheinlich da. Danach gucke ich noch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen Fernsehserie oder irgendwas, oder? Oder? Man weiß noch nicht. Champions League danach. Nee, Fußball gucke ich nicht. Fußball ist gar nicht meins. Ich habe nicht übermäßig viel, glaube ich, von meinem Opa geerbt, kann man nicht sagen. Wie nennt man das? Na doch, geerbt heißt das, glaube ich, auch, ja. Geht ja nicht immer nur ums Geld. Ich habe nicht übermäßig viel von meinem Opa geerbt, aber dass ich Fußball nicht mag, das habe ich vom Opa. Der mochte Fußball auch nicht. Hast du Severance fertig? Ja. Doofes Ende, oder? Wie findest du Kotlin? Ich habe in Kotlin... Moment. Ich wollte gerade sagen, ich habe in Kotlin noch nie was gemacht. Das stimmt nicht so ganz, gell? Ich glaube, wir haben mal ganz kurz uns das angeguckt. Ganz kurz, weiß ich noch, so ein Stream lang oder so. Ja, tatsächlich, guck mal. Wir haben einen Stream gemacht. Vor 2 Jahren. Wo wir uns 3 Stunden Kotlin angeguckt haben. Und ich glaube, ich fand es gar nicht so schlecht. Also man merkt sich ja negative Sachen immer mehr. Das heißt, hätte ich das wirklich schlecht gefunden, dann hätte ich es mir wahrscheinlich gemerkt. Und nachdem ich es nicht mal weiß, kann es nicht so schlecht gewesen sein. Da erinnere ich mich nur noch dunkel dran. Das war das, wo sie den eine hinter der Tür eingesperrt haben, gell? Den Aufpasser. Ja, also wahrscheinlich fand ich Kotlin ganz gut. Wie findest du Kotlin? Ich habe nicht so viele Anwendungszwecke dafür, weil ich eigentlich nichts auf Java-Basis oder JVM, muss man ja eigentlich sagen, gell? Basis mache. So, machen wir mal kurz. Oh, guck mal hier. Der Hintergrund meint schon, wir haben nicht mal Nachmittag, wir haben schon Abend. Wie wichtig findest du frisch nach der Ausbildung zum FISI-Zertifikate, also CCNA? Ich finde Zertifikate allgemein ziemlich unsinnig. Kommt immer ein bisschen drauf an. Gibt welche, die legen da Wert drauf. Aber die meisten, die von Zertifikaten profitieren, sind die Zertifikatsanbieter. Dieses ganze Zertifikatsökosystem, das ist so ein sich selbst erhaltender Kreislauf an Hersteller-Zertifizierungs-, Trainings-, Trainer-Zertifizierungs-Trainings. Und letztendlich ist das eigentlich nur ein bisschen so die Lizenz zum Gelddrucken. Ganzen Zertifikate. Ob es wirklich viel bringt, ich habe da meine Zweifel. Gibt die ein oder anderen Arbeitgeber, die stehen da voll drauf. Aber ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass, das heißt nicht, dass es das nicht gibt, ja. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass, oder ich habe es noch nicht mitbekommen, dass es irgendwo mal hieße, oh, der Typ, der ist ja ganz gut, aber dem fehlt dieses eine Zertifikat, was wir unbedingt haben wollen, deswegen nehmen wir ihn nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe es noch nirgendwo erlebt oder gehört. Also ich kenne keine Arbeitgeber, die, wenn du einen qualifizierten Eindruck machst oder einen guten Eindruck gemacht hast, jetzt irgendwie super Wert drauf legen würden, dass du jetzt da deinen Ordner mit Zertifikaten aufmachst. Siehste, ich kenne mich mit Java so wenig aus, dass ich keine Ahnung habe, was Setter- und Getter-Methoden für Attribute sind. Ich kann mir das im .NET C-Sharp-Kontext vorstellen, da weiß ich, was Getter und Setter sind. Da weiß ich, was Attribute sind, aber wahrscheinlich ist das bei Java ganz was anderes. Ja. Also, ich habe bei mir in den Lebenslauf erst gar nicht reingeschrieben, dass ich ein CCNA habe. Who cares? Wen juckt, dass ich mal ein CCNA gemacht habe, ja? Vor zig Jahren. Und dafür habe ich GitHub-Projekte reingeschrieben. Leute, wisst ihr eigentlich, dass der Fiat-Champ in meiner Bewerbung drin stand? Jetzt ist er 3 Jahre outdated, overrated, debated. 44 Fehler. Müssen ja alles Anwenderfehler sein, weil das, wir programmieren ja immer fehlerfrei. Richtig, sag ich doch, so ist es. Du kannst nur fürs Testen sprechen, aber ohne ISTQB, ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist ach du Scheiße, kann ich mal ISTQB. International Software Testing Qualification Board. Software Testing. Warum muss man da, braucht man da ein Zertifikat für? Ich meine, die besten Tests sind natürlich Sachen, wenn man immer fehlerfrei programmiert, weil dann brauchst du keine Dokumentation, keine Kommentare und keine Tests. Aber ich meine, ich habe kein Zertifikat und habe es auch geschafft, Tests zu erstellen. Warum braucht man da, also warum ist das so wichtig? Ist das wichtig, weil wirklich inhaltlich was bei rumkommt? Oder ist das so wichtig, weil da viele Arbeitgeber drauf stehen? Nein, mache ich jetzt. Moment. In welchem Channel? Ich gucke mir es jetzt an. Weil ich habe dir das letzte Mal schon gesagt, ich gucke es mir an, habe es mir nicht angeguckt. Ich gucke es mir jetzt an. Moment. Ich gehe jetzt bei mir auf den Discord. So, bin bei mir auf dem Discord. In welchen Channel muss ich? Cute Chat. Ah, ja. Moment. Och. Der ist niedlich. Der guckt ein bisschen geschockt. So, was fotografierst du mich? Rote Katzen sind Porke. Eins, ach so, da kommt noch mehr. Okay, Moment. Habe ich schon wieder zugemacht. Keck, wait. Hier die weiße. Oh, die ist auch niedlich. Muss aufpassen, dass er dir nicht in den Fuß beißt, ey. Chico hat sich gerne bei mir am Fuß festgehalten. Da musste ich immer aufpassen. Also ohne Socken konnte ich da nicht hin. Ja, und das Kicken hat die auch immer gemacht. Ich kann euch jetzt das Video nicht zeigen, Leute, gerade weil ich so auf dem Handy aufhab und ich nicht eingeloggt bin hier in Discord. Aber ich habe dem RF Programmer das letzte Mal schon versprochen, ich gucke sein Katzenvideo an. Da muss ich das jetzt ja auch mal irgendwann machen. Ja, niedlich. Sieht noch klein aus, oder? Es gibt keine Bugs, wenn es keinen Bug-Tracker gibt. Richtig. Richtig. Wow, warst du beim Katzenzahnarzt? Leute, es gibt da mittlerweile, also ich war es wahrscheinlich beim Tierarzt, die machen das, aber es gibt mittlerweile Augenärzte für Katzen, wusstet ihr das? Ich war ja mit Chico mal bei einem. Also es gibt wirklich welche, die haben sich auf sowas spezialisiert, also das glaubt man gar nicht. Also da hat sich da die letzten Jahre ist enorm viel passiert in der Richtung. Ja, ich bin wieder am Start. Ich war jetzt aber schon gestern und Freitag oder irgendwann? Augen sind Baustelle? Nö, nicht wirklich. Ich war mit Chico, war ich beim Katzenaugenarzt, weil die hatte zu hohen Blutdruck. Nicht, weil sie zu dick war. Die hatte zu hohen Blutdruck. Und da war ich beim Augenarzt, weil ich habe einmal gesehen, dass die... Die hatte so ein bisschen rot in den Augen. Da habe ich gedacht, ist das Blut oder was ist das? Und das war ein größerer Akt, bei Chico Blutdruck zu messen. Katzen kriegen am Schwanz Blutdruck gemessen. Und dann war ich beim Augenarzt mit Chico. So, jetzt haben wir hier alles geupdatet. Oder? Gibt es noch mehr? Macht das Chatbrains-Zeug. About. By the way, warum muss ich mich hier eigentlich nicht einloggen bei JetBrains und kann trotzdem alles machen? Auf meiner anderen VM muss ich immer eingeloggt sein, dass es funktioniert. Komisch. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Hast du den Nightbot Programm? Was? Wie? Hä? Das geht, glaube ich, bei allen. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass wir das mal eingerichtet haben. So, Reboot. Wisst ihr? Geht überall. Und Chat, wie war heute euer Daily Scrum? Habt ihr schön gestand-upt? Ich hatte heute Sprint-Review, Sprint-Retrospektive und Sprint-Planning. Alles in einem hier. Da ging's ab. Hyper-Agile. Wurde da gesprintet. Ja. Das war so agile. Ist erst morgen bei euch. Aha. In welchem Intervall wird bei euch gesprintet? Also bei uns alle 14 Tage. Zweimal, bei euch auch zwei Wochen. Okay. NPM-Merch sind alle. Ja. Noch was Neues jetzt? Habe ich was verpasst? Das letzte, was ich mitgekriegt habe, war, wo die den Maintainer gefischt haben von paar CLI-Packages. Zum größten Teil CLI-Packages. Der wäre richtig stolz, ja. Gibt's wieder was Neues? Mein NPM-Registry-Probleme, wenn man es mal so will, kommt ja bestimmt alle halbe Jahr mal irgendwas vor. Ach ja, wieder? Wirklich? Da weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Das ist bestimmt irgendwas, was ich nur umschrieben habe. und nicht wirklich so heiß, weil ich anonymisiere ja manchmal Sachen. Self-Replicating Warm Hits, 180 plus NPM Package to Steel Credentials. Okay, die haben es richtig gemacht. Also richtig, richtig in Anführungszeichen. Die haben die Pakete mit Post-Install-Scripts wahrscheinlich jetzt getargetet. Doch hier. Da kann ich. Oh, keine Ahnung, weiß ich jetzt. Da weiß ich gerade nicht mehr, was du meinst. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nach, fällt es mir wieder ein, sagt, ach ja, klar, das. Cyber Security Research Flag, the Fresh Software Supply, Genetech NPM Registry. 40 Pakete sind. Was? Golang Template? Moment. Warum gibt es ein Paket, das sich Golang Template nennt, als JavaScript? Schließt sich das nicht rein von der Logik her aus? Ach, das meinst du. Jetzt weiß ich wieder. Was ist das hier? Warum kackt der Player ab? Bestimmt wieder YouTube-Werbung. Ja, eindeutig YouTube-Werbung. Hier irgendwo waren wir. Jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst mit diesem Everything-Projekt. Der Typ, der einen NPM-Package erstellt hat, das Dependency hatte auf alle anderen NPM-Packages. Das meinst du, gell? Jetzt weiß ich's wieder. Ich dachte, du meinst was ich irgendwann mal von der Arbeit erzählt habe, weil da erzähle ich ja auch viele Sachen, aber ich anonymisiere das immer so ein bisschen. Sind da irgendwelche großen Projekte dabei? Aber das ist ja mal durch die Bank weg hier. Jetzt alles Angular-Zeug, Native-Script. Okay, dann fängt man sich wie kann man sagen, es ist nicht wirklich ein Keylogger. Da fängt man sich irgendwelche Malware ein. Dass dann das System nach Secrets scannt. Das ist deutlich schlimmer als das letzte. Beim letzten haben sie ja in Anführungsstrichen nur kleinseitig was eingebaut. Und wenn du das auf den falschen Seiten quasi live genommen hättest, wenn du irgendeine Krypto-Seite hast, dann hätten sie da Sachen überweisen können. Das hier ist jetzt deutlich schlimmer sogar. Ja. More packages impacted. Das hört er gar nicht mehr auf. Leute, der Fiat Champ ist safe. Ember. Verwendet wirklich noch jemand Ember? Ember war eines der ersten so Client-Side-JavaScript-Dinger. Warframe POC. Viel Spaß. Ich kenne mich im JavaScript-Umfeld zu wenig aus. Ich weiß nicht, ob da große Pakete dabei sind. Aber NPM kommt nicht zur Ruhe hier, ha? Huh? Und Crates.io, ist das nicht Rust? werden auch gefischt. Alle werden gefischt. Ich habe auch schon zig hunderte Phishing-Mails gekriegt und alles Mögliche. Auth Token in Plaintext. Ja, wie willst du denn Environment-Variablen anders setzen als Plaintext? Oh nee. Leute, bin ich hier eingeloggt? Moment, Bann. So. Irgendwelche komischen Werbungsgedöns brauchen wir nicht. Ja, Leute, ich muss jetzt mal was essen. Also, ich gehe nicht off. Ich habe mir jetzt hier extra hier nebenhin gestellt. Lass uns mal gucken, ob wir uns irgendwas nebenbei auf YouTube anschauen können. Dass ich euch nicht so ins Ohr voll schmatze. Übelst Hunger. Stimmt, jetzt wo ich das gerade hier sehe. Was machen eigentlich meine Stonks? Ich muss mal kurz gucken. Scalable Stonks. Die sagen, dass... Ach, ist wieder ein bisschen hochgegangen. Okay. Scalable schickt wieder erstmal 3 Pop-Ups am Anfang. Barcode-Verschwörung. Ich brauche jetzt irgendwas, was den Kopf abschalten kann bei... Stonks sind gefallen und jetzt wieder gestiegen. Das ist nice. Und heute sind sie nochmal gefallen. Super. Sätge. Aber Stonks sind immer noch richtig, richtig hart im Plus. Oh, so muss das sein. Was haben wir denn hier? Was können wir uns denn angucken? Ich habe mein Homelab komplett überarbeitet. Das könnte man sich ja. Ach nee, wir wollten uns doch gestern. Endlich. Da bin ich garantiert wieder. Oh nee, da bin ich wieder getriggert, wenn ich mir Fahrradinfrastruktur in Deutschland angucke. Lieber nicht. My first server rack is tiny. Okay, da scrolle ich mal kurz durch, ob da irgendwo. Ist das was 3D gedrucktes? Ich kann jetzt schwer den Formfaktor einschätzen, weil ich nichts im Vergleich sehe. Ach hier, das ist so eine Mauspad. Das ist nicht 19 Zoll, oder? Das ist irgendwie 8 Zoll. Was ist das für ein Formfaktor? Das gibt's für so Netzwerkgeräte, so kleine Netzwerkkram, ne? Es sieht ja schon fast niedlich aus. PewDiePie-Video. Na, nee, das halt schnell aus. Auch wenn er jetzt ein Arch Linux, by the way, User ist. Dieses Ding ist voll beliebt bei vielen Leuten auf YouTube. Ich weiß nicht was. Dieses Sima-Board, kein Schimmer. Okay, wie sieht's aus, wenn's fertig ist? Raspberry Pi hin. Das, okay, so ein Display da dran braucht kein Mensch. Sieht, so ein Display, der einzige sinnvolle Anwendungszweck für ein Display ist, dass man damit angeben kann, wie cool sein Rack aussieht. So. Moment, hat er da sogar Wechsel-Festplatten-Disks drinne? Nee. Okay. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich mir ein Rack daheim hinstelle, dann 19 Zoll, da kann ich wenigstens alles einbauen, was ich will. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, alles drunter ist irgendwie nicht sinnig. LED, ja gut, LED ist für die Performance wichtig. Wenn du angeben willst, gehst du doch auch eher auf Ubiquiti, oder? Naja. Ja, vielleicht, wenn man gerne irgendwelche Videos macht und permanent sich über sein Unify-Netzwerk auslässt und dann. Wie heißt der eine, der immer die Videos zeigt, mein Homelab, und dann hat er irgendwie zwei Kubernetes-Cluster daheim und zig hundert Sachen, die sich eigentlich nur selbst verwalten. Das ist eh der Beste. Techno-Tim meine ich. Der hat im Prinzip sein ganzes Zeug nur um sich selbst zu verwalten. Der hat so gut wie nix wirklich an Anwendung laufen. Was haben wir denn hier? Er hat sein Homelab überarbeitet. Das klingt doch schon. Okay, ist aber gar nicht so schlecht. Das gucken wir jetzt nicht. 11 New CSS Features. Das gucken wir heute im Laufe des Tages noch an, weil ich will ein bisschen auf dem aktuellen Stand bleiben, was Frontend-Sachen angeht. Muss ja. Das Frontend-Game muss ja up to date bleiben. Huch, warum ist es neu? Achso. Manchmal bin ich auch echt braindead, oder? Ich habe gerade ernsthaft mir gedacht, warum hat sich das neu gestartet? Ja, warum wohl? Weil ich Reboot eingegeben habe vor 10 Minuten. Warum Chromium statt Firefox? Ich habe auch noch Firefox, wenn du Firefox hier. Bam, Firefox. Ich habe Firefox, Chromium und Chrome. Ich habe alles am Start. Na gut, alles nicht. Gibt ja noch ein paar andere. Na gut, streng genommen war es das eigentlich. Es gibt ja eigentlich nur noch zwei Browser, wenn man so will. Egal was es ist, es ist entweder es ist entweder Chromium basiert oder es ist Firefox. Ja, es gibt Safari, aber ganz ehrlich. Safari muss man nicht beachten. Das sage ich als iPhone-User. Internet Explorer, den gibt's nicht mehr. Ja. Safari muss man nicht beachten. Safari ist der neue Internet Explorer. Ja, Brave, Vivaldi und Opera sind alle drei Chromium-based. Der alte Opera nicht, der ganz alte Opera war nicht Chromium-based, aber das war ja schon 10 Jahre her. Kann man den EE nicht noch ein paar Features nachladen? Doch, kann den Kram sogar noch starten. Ich glaube, der ist sogar standardmäßig. Ne, ist nicht mehr drauf. Den kannst du noch nachinstallieren, den gibt's auch noch. Aber das ist mittlerweile eigentlich nicht notwendig. Die einzige Daseinsberechtigung, die Internet Explorer noch hat, ist, falls du irgendeine uralte Business Enterprise Legacy Anwendung hast, die nur gescheit mit Internet Explorer oder irgendwelche. Wie hieß der Krempel? Beim Internet Explorer. ActiveX, oder? Ja, genau, ActiveX. ActiveX. Und wisst ihr, was die auch noch hatten beim Internet Explorer? Die hatten noch Silverlight. Erinnert sich noch irgendjemand an Silverlight? Ja, Jesus, Silverlight. Dachte ich auch gerade dran. Flash. Ne, Flash war ja so, das lief ja überall. Aber ActiveX und Silverlight lief, glaube ich, nur. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es nicht auch ein Silverlight-Plugin für Firefox und so gab. Aber auf jeden Fall am besten im Internet Explorer. Lohnt sich noch, Programmieren zu lernen an sich der rasanten Entwicklung von. Natürlich, das lohnt sich. Mehr denn je. Also, ich gehe nicht davon aus, dass Programmierer jemals durch AI ersetzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das in immer mehr Workflows einfließt, ja. Und gerade für, sagen wir mal, komplette Noobs, bevor die keinen Plan was haben, haben sie wenigstens ein bisschen Plan mit Autogenerierung. Letztendlich, AI ist ja so eine Art Code Completion, wenn man so will. Eine sehr umfangreiche Code Completion. Dann haben die ein bisschen mehr Zeug, was sie machen können. Wichtig ist aber halt, dass sie dann das auch als Anlass nehmen, um zu verstehen, was da eigentlich läuft. Ich glaube, wir werden, das sieht man ja jetzt schon, ja, teilweise überschwemmt von sinnlosem AI-Code. Und was ich auch ganz ätzend finde, sind Pull-Requests per AI generiert. Ich mag das überhaupt nicht. Weil bei einem Pull-Request geht es ja nicht unbedingt darum, möglichst blumig und schön zu umschreiben, was in dem Change passiert, sondern die wichtigen Sachen zu highlighten und vor allem mit dem Hintergedanken dahinter, warum man das gemacht hat. Das ist ja oftmals das Interessante, warum man das gemacht hat. Und das ist halt schwierig für die AI. Die AI weiß nicht, was du dir gedacht hast zu dem Zeitpunkt, als du dir überlegt hast, ach, das wäre eine gute Änderung. Ja, vielleicht, was du machen kannst, ist so einen Standard-Pull-Request. This fixes issue 5798. Okay. Aber ansonsten sieht man, gerade auf, wie soll ich das denn so aussehen, in so was Technik-Literatur angeht, nennen wir es mal so Blogs oder auch autogenerierte Videos und sowas, da gibt es seit 1-2 Jahren, sagen wir mal seit 2 Jahren, eine so übertriebene AI-Schwelle. Wer hatte das nicht schon, dass ihr bei Google was gesucht habt, ihr findet einen Artikel und denkt sich, ey, klingt doch erstmal ganz gut, dann fangt ihr an zu lesen und nach dem zweiten Satz denkt ihr euch, scheiße, gleich wieder zu. Weil einfach nur AI generiert. Und die gibt es wirklich zu Hunderttausenden mittlerweile, diese Artikel. Und noch schlimmer sind die Bots, die diese Artikel dann auf Reddit posten. Also siehst du teilweise auf Reddit irgendwie, oh, hier toller neuer Blogpost zum Thema XY und denkst dir schon so, wenn du das liest, so, ich habe den Verdacht, das ist ein Bot, der da gepostet hat. Klickst doch drauf und das Erste, was sie, bam, AI generiert. Das ist halt wirklich nervig. Also diese AI-Content-Schwemme ist ätzend. So, jetzt gucken wir mal, was Kreativecke mit seinem Homelab macht.
Ich liebe IT, also kein Spaß.
Ich auch.
Liebe Informationstechnologie, aber das sollte jedem klar sein, denn sonst hätte ich diesen
laut genug?
Ja, ne? YouTube-Channel nicht. Und seit meiner Kindheit bin ich von einer Sache fasziniert, nämlich wenn zwei oder mehrere Computer miteinander kommunizieren. Und eigentlich habe ich mir über die Jahre eine Netzwerkstruktur aufgebaut, die ich leider etwas habe verkommen lassen.
Da bleibt nur Talking Ring, Leute.
Erlebnis, als ich
so, aus dem Urlaub gekommen
bin, hat mich aber dazu gebracht, das Ganze neu anzugehen, weshalb ich euch heute den Zwischenstand meines Home Labs präsentieren will.
Da bin ich aber gespannt.
Wenn ihr aktuell in der Situation seid, dass jetzt ihr euer Case mit Kabelbindern zu...
erstmal Placement, aber egal. Leute, gucken wir uns das Placement
zusammenhalten
an.
Müsst, wird es vielleicht Zeit für
was
ein
gibt's?
Upgrade.
Und nichts Tolles, ein Brötchen, ein Toastbrot und ein Apfel. Auf dem Brötchen ist Salami und Käse drauf, auf dem Toastbrot ist so eine Art Marmelade drauf und na gut, der Apfel ist ein Apfel.
Passend dafür hat Corsair zusammen mit Alternate gerade eine Aktion am Start.
Oh,
unter dem Motto Local Heroes Powered by Corsair gibt es momentan schöne Rabatte auf alle Corsair-Parts aus dem DIY-Bereich. Bis zu 14% auf Wasserkühlungen, bis zu 26% auf Lüfter, bis zu 16% auf Netzteile und noch viel, viel mehr gibt es bei dieser Aktion. Und apropos Netzteile, passend dazu hat Corsair noch einen Advanced RMA-Service auf
Netzteile. Du noch bei einer Bank? Nee. Ja, aber mittlerweile bei einer Versicherung.
Netzteile in Deutschland gelauncht. Also, wenn ihr ein Upgrade braucht, dann schaut nach dem Video auf jeden Fall mal bei Alternate vorbei. Okay, für den Kontext...
Aber Alternate ist wirklich gut. Zwar unabhängig von dem Placement, ob man das braucht, was auch immer, aber Alternate kann man echt bestellen. Bestellen seit Jahren immer wieder bei Alternate, ich hatte noch nie Probleme. Und das eine Mal, wo ich Probleme hatte, da habe ich es verkackt, da habe ich die falsche Adresse angegeben, haben die auch easy geregelt. Haben einfach gesagt, ey, bestell neu mit der richtigen Adresse. Sobald das alte zurückkommt, dann stornieren wir es. Hat auch alles ohne Probleme funktioniert.
Erstmal die Story. Ich bin letztens aus dem Urlaub gekommen, betrete mein YouTube-Studio. Ja, ich habe tatsächlich ein separates Studio hierfür und denke mir, du könntest mal wieder aufräumen und entstauben. Ja, das habe ich vor dem Urlaub nicht gemacht. Tja, bis ich dann mal hinter meine Netzwerkzentrale schaute und gesehen habe, dass die Steckdose, an der wirklich alles dran ist, raushängt. Also wirklich aus der Wand raus.
Naja, da passiert erst einmal nichts, aber gut ist es natürlich auf Dauer nicht. Vor allem nicht, wenn du da mal ordentlich dran ziehen willst, vorne.
Raus. Und weil das Kabelmanagement die Vollkatastrophe schlechthin war, ja, Leute, das ist die ungeschönte Realität. Keine Hochglanzaufnahmen, keine Filter.
Da gibt's aber echt Schlimmeres. So sah das früher bei mir auch aus und es lief jahrelang.
Ich bin eine Sau, ich weiß. Ich meine, ich habe mir ja nicht mal markiert, welches Netzwerkkabel wo dranhängt. Da dachte ich mir, es wird Zeit für eine Grundsanierung. Und da ich schon mal dabei war, nicht nur eine Grundsanierung in Bezug auf die physisch vorhandene Technik meines Homelabs, sondern vor allem auch in Bezug auf meine Softwarelösungen. Und ich hoste mittlerweile meinen eigenen Netzwerkspeicher, meine eigene Cloud, die all meine Daten auf allen Geräten synchronisiert und nur limitiert ist durch den Speicher bei mir zu Hause, den ich jederzeit erweitern kann. Mein eigenes papierloses Büro, meine eigenen persönlichen Daten.
Gab es bei Synology nicht letztens die News, dass sie nur noch irgendwie abgesegnete Festplatten akzeptieren wollen? Also allein schon deswegen wäre Synology bei mir unten durch.
Meine Festplatten eigene DRM. Passwortmanager. Ja, ich hoste sogar meine eigene KI. Und es soll noch viel mehr dazu kommen. Aber für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können, was ist eigentlich ein Homelab? Wenn man es definieren müsste, wäre das Homelab ein privates Test- und Produktionsnetz.
Ein Heimlabor.
Netzwerk, in dem man eigene Serverdienste betreibt, Dinge ausprobiert und sich Systeme so baut, ob jetzt hardware-technisch oder software-technisch, wie man das selbst möchte. Und das ohne Unsicherheiten und Einschränkungen von irgendwelchen Drittanbietern.
Das Ding sieht aus wie irgendwie so ein Tarnbomber.
Und damit ihr euch einen Überblick machen könnt,
also nicht mit den Antennen, aber von der Form.
Und wie das aktuell bei mir aussieht, schauen wir einfach mal so eine reale Aufnahme aus meinem Studio.
Ja, und hier sind wir an meiner Serverzentrale, beziehungsweise meiner Homelab-Zentrale. Das ist super unkonventionell. Ich glaube, das macht in der Form auch fast niemand. Ich habe nämlich keinen Netzwerkschrank. Das liegt aber daran, dass mein Studio ein einziger Raum ist. Und wenn ich jetzt einen Netzwerkschrank mit zusätzlichen Lüftern hätte und so,
man braucht ja für zwei, drei Geräte brauchst kein extra Rack oder sonst was, zumal die Dinger eh nicht Rack-mountable sind. 90% der Leute haben wahrscheinlich ihre Router und Fritzboxen einfach so irgendwo draufstehen. Oder wenn sich die Frau beschwert, irgendwo hinterm am Schrank hängen, gibt ja welche, die sagen so, oh nein, sobald man Technik sieht, ist das ganz, ganz Wohnung verschandelt.
Weiter, dann wäre das ultra laut. Stattdessen habe ich die Geräte hier frei stehen. Die kriegen immer frische Luft. Das heißt, das ist nicht problematisch. Sie sind auch nicht zu laut.
Ja, wenn du WLAN-Sachen ins Rack stellst, ist es in der Regel nicht gut. Das ist genauso, wie wenn du beispielsweise einen Sensor an deinen Briefkasten machen willst und machst den Sensor in den, und du willst quasi wireless willst du irgendwie rauskommen aus dem metallernen Briefkasten. Das ist auch schwierig. Ich hab das mit so einem Zigbee-Kontakt probiert. Es hat nicht richtig gut funktioniert. Zwischenzeitlich hatte ich es anders gemacht. Habe ich versucht, quasi einen Kontakt dran zu machen und dann außen was dran. Aber mittlerweile ist mein Briefkasten nicht mehr smart. Guck einfach einmal am Tag rein. Ja. Routine schlägt Smart Home. Einfach, wenn ich aus der Tür rausgehe, einfach mal nachmittags reingucken, fertig. Mach ich so oder so? Der muss nicht smart sein.
Laut, ich habe die Lüfter von dem Synology NAS entsprechend ein bisschen runtergeregelt. Und ja, das ist wohl die Zentrale, also mein Router, der GT-AXE 16000. Das ist ein total wilder Router von Asus. Hat auch 10 Gigabit Ethernet. Mein Hauptsystem ist auch mit 10 Gigabit Ethernet angebunden. Nur, ich sag mal, das Problem ist, das ist ein Router ohne Modem. Deshalb seht ihr noch dieses kleine Gerät da drauf, das Vigor 160 von Draytech. Das ist einfach nur ein Modem, dass wir ins Internet kommen. Und ja, hier, das ist wohl so ziemlich die Speicherzentrale schlechthin.
Ist das ein 10-Gig-Switch da oben drauf? Könnte sein. Weil ich habe mal gelesen vor einer Weile irgendwelche News, dass es jetzt einen 10-Gig-Switch von Asus gibt. Ist der das? Mein Asus ist ja wirklich der bekannte Switch-Hersteller.
Das ist das Synology DS1823 XS Plus. Das habe ich euch vor ungefähr 2 Jahren schon mal vorgestellt, als ich hier angefangen habe mit so ein bisschen...
Ich hatte auch noch nie einen Asus-Switch.
Homelabbing, sage ich mal. Und ich dachte...
Oder wie man korrekterweise sagen müsste, Asus.
Ich wäre zufrieden damit. Bis ich dann festgestellt habe, Netzwerkspeicher, schön und gut. Alles darüber hinaus, virtuelle Maschinen, irgendwelche anderen Dienste, Vault Warden und so weiter und so fort, ist relativ schwierig darauf, beziehungsweise läuft nicht immer so auf Anhieb und ganz so Open Source, wie ich mir das wünschen würde, ist es auch nicht. Weshalb, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier gut sehen könnt, ich dahinter einmal Kabelmanagement ignorieren an der Stelle.
Na komm, das Zeug ist ordentlicher als bei den meisten anderen. Das ist ja beschriftet. Bisschen zumindest zusammengebunden, also kann man gar nichts sagen dagegen. Also.
Nochmal
ist Asus und Asus Store das gleiche? Der Asus Store gehört zu Asus.
3 Raspberry Pis habe. Das sind 2 Pi 3 und 1 Pi 5. Der Pi 5, der hat tatsächlich auch eine Aufgabe, der übernimmt dann hier sehr, sehr viele Dienste in dem Netzwerk, wie zum Beispiel, keine Ahnung, also unter anderem auch Homer, diese ganze Übersicht, die ich habe und so weiter. Die Pi 3 sind eher zum Experimentieren. Weil ich aber so viele Geräte habe...
Wichtig, bevor man irgendwas hat, Leute, braucht man ein schönes Dashboard. Ich finde das immer so lustig, man sieht das auch auf Reddit. Da hast du gefühlt, die Hälfte der Posts bei Home Assistant oder Smart Home sind, schaut euch mein neues Dashboard an. Kann auch mal so eine Dashboard-Lösung laufen, benutze ich nicht mehr. Ich habe alles soweit in Home Assistant integriert und kann das da übers Frontend machen.
Musste ich natürlich noch ein Netzwerk-Switch installieren. Und ich sage euch ganz klar, kauft euch nicht diesen Netzwerk-Switch. Ich habe mir den gekauft, weil ich gelesen habe, oh, 10 Gigabit.
Ja, 10 Gig steht auch sogar drauf. Den habe ich vorhin gar nicht gelesen, richtig. 10G Base T.
Ist ja geil, dann kann ich ja im Prinzip alles über den 10 Gigabit Ethernet an meinem Router verbinden und habe dann quasi intern ein 10 Gigabit Netz.
Würde man voll ausgehen, ja.
Funktioniert so nicht. Der hat nämlich nur 2 10 Gigabit Ports und ja, die sind natürlich sofort voll. Das ist ein bisschen
Das habe ich nicht verstanden. Du hast 2 10 Gigabit Ports. Und das andere sind was? 1 oder 2,5 oder?
Schade. Da will ich auch nochmal upgraden. Aber ich habe hier halt extrem viele Geräte dran, weshalb ich.
Ich habe es aber nicht wirklich verstanden, ehrlich gesagt.
Switch brauche und.
Also er dachte, das sind alles 10 Gig, aber ist es gar nicht, oder? Das ist das Problem. Oder habe ich es nicht kapiert? Ich glaube, ich habe es nicht kapiert.
Unter anderem auch hier von Western Digital, die WDMI Cloud, die habe ich mir ganz ursprünglich geholt, als ich mal die Idee hatte zu sagen, okay, ich richte mir so eine Art Home Lab ein. Das Ding da, das ist ein absoluter Fehler. Das kann ich euch auch nicht empfehlen, weil das ist viel zu wenig offen. Also ihr könnt da ganz, ganz wenig selbst dran machen. Das ist...
Ja, und es sieht doof aus.
Im Prinzip wie so ein Cloud-Speicher im Netzwerk mit einer Dateiverwaltung.
Quirk, das kann sein, ja.
Mittlerweile könnt ihr auch Plex drauf installieren, aber das war es schon, obwohl das Ding relativ leistungsstark ist. Ja, und vorher sah das deutlich schlimmer aus. Anlass war eigentlich diese Steckdose, weil die hing aus der Wand. Und dann habe ich gedacht, naja, dann gehe ich hin und installiere mal einen sicheren Mehrfachstecker von Brennstuhl. Und da hängt mittlerweile alles dran.
So, und das ist mein aktuelles völlig...
Wenn ich gerade keine Videos machen kann und ich auch wenig gestreamt habe in letzter Zeit.
ungeschöntes Setup. Das sieht natürlich sehr unkonventionell aus, aber wie ich schon gesagt habe, mit einem Serverschrank und extra Lüftern, da wäre das im Raum einfach zu laut. Und es geht ja primär auch darum, dass...
Ja, schön gemacht mit diesem Kamerasliden davor.
Es einfach funktioniert. Und jetzt vielleicht kurz zum Aufbau des Netzwerks. Ausgangspunkt ist natürlich der...
Ich bin auch Fan davon. Man muss es nicht verüberkomplizieren. Solange es das macht, was man will, ist gut. Weil, man darf immer nicht vergessen, muss ich jetzt nochmal sagen, nur weil man eine Sache hochverfügbar machen möchte, heißt es nicht zwangsläufig, dass es am Ende mehr verfügbar ist. Also das muss dann schon richtig gemacht sein, denn Hochverfügbarkeit selber birgt ja auch ein zusätzliches Ausfallrisiko. Nur weil man was hochverfügbar macht, heißt nicht automatisch, dass es quasi so ist wie vorher, nur doppelt quasi. Na, das fängt ja beispielsweise schon damit an, dass du, um eine Hochverfügbarkeit, also ordentlich eine Hochverfügbarkeitslösung zu machen, sagen wir mal, du willst beispielsweise zwei Sachen, zweimal das gleiche einfach laufen lassen, sodass eins übernehmen kann, wenn das andere kaputt geht, dann musst du dir überlegen, okay, du kannst die Geräte eigentlich nicht miteinander über das Netzwerk kommunizieren lassen, sondern brauchst ein eigenes Interconnect-Kabel nochmal. Das heißt, beide müssen ans Netzwerk und du musst die Geräte aber nochmal miteinander selbst verbinden, weil ansonsten würde jeder denken, dass der andere weg ist, wenn dein Switch kaputt geht. Und dann muss man noch sagen, eigentlich kannst du Hochverfügbarkeit mit zwei Geräten gar nicht richtig machen, um das richtig auszulosen. Wer denn dann Master, brauchst du eigentlich drei. Genau. Der Chat hat schon aufgepasst. Der Chat sitzt schon da. Ha, der Max sagt zwei. Das stimmt nicht. Es sind drei. Ich schreibe jetzt drei. Mist, jetzt hat er gesagt drei. Ja, und eigentlich brauchst du drei. Und das macht's ziemlich komplex, was natürlich dann auch fehleranfälliger ist. Und ich glaube, ich habe jetzt in den letzten... Naja, ich mache das jetzt... Nicht ganz 20 Jahre. Ich würde sagen, ich habe gefühlt mehr Ausfälle durch Hochverfügbarkeitslösungen gesehen, durch die Komplexität, die die reingebracht haben. Ja, dass man dann doppelte IPs hatte, ja, oder irgendwie sich anders, irgendwo anders vertan hat. Das Probleme gab, weil das Netzwerk geruckelt hat, whatever. Mehr als der eigentliche Ausfall alle Schaltjahre mal, wo wirklich was kaputt gegangen ist. Da muss man mal gucken. Deswegen bin ich auch Fan von so einfach und simpel wie geht. Ja, solange man damit alles machen kann. Bin ich auch dabei, es muss gar kein Raid sein. Es braucht kein Raid daheim. Es reicht voll und ganz, wenn man einmal nachts das Ding, die wichtigen Daten spiegelt auf eine externe USB-Festplatte von seinem NAS. Das braucht gar kein RAID unbedingt. Weil RAID, wenn man sagt, man hat irgendwie so eine Synology, macht dann RAID 5 mit 3 oder 4 Platten. Das gibt dann so eine falsche Sicherheit von, ich habe jetzt hier Ausfallsicherheit und quasi... kann mir nichts passieren. Das Problem ist, RAID ist nur Ausfallsicherheit. RAID ist nicht Backup. Weil wenn du aus Versehen was löschst auf deinem NAS, dann ist es weg. Egal wie viel gespiegelte Platten du hast. Hast du einmal nachts ein AirSync oder sowas laufen auf eine externe USB-Festplatte, dann hast du das Problem nicht. Und dann muss man sich fragen, brauche ich diese Ausfallsicherheit wirklich? Brauche ich die Ausfallsicherheit von einem RAID daheim wirklich? Oder... ist es nicht ausreichend, wenn ich das Ding runterfahre, die Festplatte rausmache, eine neue Festplatte reinmache und von meinem Backup das wieder drauf kopiere? Das muss man sich halt dann überlegen. Also bei den meisten ist es eigentlich nicht notwendig. Bei RAID kommt noch dabei, dass RAID auch mal ganz gerne kaputt geht. Das wird unterschätzt. RAID 5 ist sehr fehleranfällig beim Rebuild. ChatGW hat aufgepasst, wie viele Platten dürfen bei RAID 5 kaputt gehen? Eine, richtig. Eine. So, jetzt überlegt euch mal. Man hat hier so einen, oder man hätte hier so ein NAS mit, was hatten das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Slots. Oder 8 Trays. Wie nennt man das Zeug eigentlich? 8 Einschübe, ja? Jetzt überlegt euch mal, jemand macht mit 8 Platten eine RAID 5. Die Chance, also da gab es auch so einen Calculator, Base, genau. Da gab es auch so einen Calculator, dass das wiegt einen so in Sicherheit. Man darf nicht vergessen, bei 8 großen Platten ist die Chance, dass RAID 5 beim Rebuild kaputt geht, höher als dass es geht. Bevor ich jetzt Mist erzähle, wir gucken mal kurz, ob das wirklich stimmt. Hier, passt mal auf. RAID 5, Drive Size 10 Terabyte. Da bin ich mir unsicher, was aktuell Unrecoverable Error Rates sind. Hier, Errorless Rebuild Success Chance 2%. Die neuen Platten haben aber bessere. Keine Ahnung. Lass uns mal kurz gucken, was ist denn da aktuell so? Sieht man das irgendwo bei Seagate? Steht da irgendwo die Error Rate dabei? Dass wir es mal realistisch machen können. Ups, die Seite wurde nicht gefunden. Also. Steht da irgendwo die Error Rate dabei? Da muss man Datenblatt wahrscheinlich gucken, ha? Huh? Das war Seagate, Datenblatt, da. So, wo steht die Fehler? Muss ich mal so Fehler vielleicht? Hier. 15. 1 pro 10 hoch 15. Okay. Wisst ihr? Leute. Mit 6 Laufwerken hast du quasi nur eine 67%ige Chance, das ist, also, für den Arsch, ja, eine 67%ige Chance, dass dein RAID 5 fehlerfrei rebuildet. Also, das würde ich nicht benutzen. Ja, das wiegt einen manchmal so ein bisschen in falscher Sicherheit, RAID. So, und jetzt machen wir mal auf 8 hoch, da hast du eh gelitten. Okay, es hat nicht ganz gestimmt, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, bei 8 Festplatten ist die Chance, dass es kaputt geht, höher, als dass es geht. Nicht ganz. Ja, es ist 57-43%. Aber wir können ungefähr sagen 50-50, ja? Und das sind so Dinger, wo man immer im Hinterkopf behalten muss und daran halt auch sieht, okay, manchmal ist, wenn man denkt, man tut sich was Gutes mit Ausfallsicherheit, ist vielleicht manchmal gar nicht so. So. Dann gucken wir das Video weiter. Ist mir nur gerade dabei eingefallen. Deswegen bin ich auch immer ein Fan von so simpel, wie es irgendwie geht.
Router. Wie ich eben schon gesagt habe, ist das der Asus GT-AXE 16000, der leider kein eigenes Modem hat und deshalb an dem Draytech Vigor 160 hängt, was das Netzwerk...
Da lobe ich mir doch so eine publische Fritzbox. Da ist alles drin, was du brauchst. Und schnell genug für daheim ist es auch.
Internet verbindet. An den beiden 10 Gigabit Ports des Routers hängen mein Gaming-PC und das Synology DS1823 XS Plus.
Gibt's nicht mittlerweile sogar eine Fritzbox mit 10 Gig? Mit einem SFP Plus Port?
diese beiden Geräte am häufigsten größere Dateien untereinander austauschen müssen. Zusätzlich hängt am Router aber auch noch ein iMac, auf dem ich Voiceovers für die Videos hier aufnehme, und ein Netzwerkswitch. An dem Netzwerkswitch hängen wiederum 3 Raspberry Pis, davon ein 5er und 2 Dreier, die WD MyCloud Home, ein Aufnahme-PC, dessen Aufgabe es lediglich ist, von Test-PCs oder Grafikkarten Footage zu capturen mit einer Capture-Karte. Und dann gibt es noch die GPU-Teststation.
Warum kann es der iMac nicht machen mit dem Capture?
Station, auf der ich Grafikkarten teste. Und darüber hinaus hängen natürlich noch ein paar andere Geräte im...
Ach so, wahrscheinlich, weil er sonst so viel rumtragen müsste, ja? Weil es sein Testzeug wahrscheinlich im anderen Zimmer ist. Chat sagt, ich habe mir jetzt auf deine Empfehlung MikroTik geholt. Finde ich besser als Fritzbox für mich. Wenn du Funktionen brauchst, kannst du die Fritzbox eh vergessen. Also wenn du Routing-Funktionen brauchst, ja, oder irgendwelche bisschen advancederen Geschichten, was halt Router OS bietet, oder auch nur gescheite VLAN-Config, da ist das natürlich Längen besser. Die Fritzbox ist kein guter Router, die Fritzbox ist kein guter Switch, die Fritzbox ist keine gute Telefonanlage, die Fritzbox ist ein gutes Multifunktionsgerät, weil es einfach alles kann und das meiste davon ausreichend kann. Ja, ich meine, du kriegst, genau, du kriegst so ein Hex-PoE zum Beispiel, kriegst du für irgendwie 40€ und hast mehr Möglichkeiten als bei allen anderen Consumer-Geräten und billiger. Dafür haben die auch kein Modem drin. Ja, also ich hab's bei mir so, ich hab bei mir eine Fritzbox, die Fritzbox, die ist aber nur für VoIP zuständig, die macht nur VoIP, also deckt Basisstation und VoIP. Und als zentrales Teil habe ich einen MikroTik-Router bei mir. Und hier für Internet 10 Gig Switch. Aber der ist nicht von MikroTik. Das ist ein Edge-Switch. Und die Fritzbox, die spricht dann auch meine Deck-Thermostate an. Ich habe so Fritz-Thermostate an der Heizung. Und das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Hex-PoE, das ist der Name von einem Router. Hex-PoE. Dieses Teil hier. Aber da gibt's mittlerweile einen neueren von. Aber ich hab den. Kost nix. Und hat... Mal gucken, was der mittlerweile kostet. Die sind aber teuer geworden. Das hat für 45€ oder so habe ich mir den noch gekauft. Oder für 50 oder so. Den würde ich aber nicht mehr kaufen, den alten. Da gibt es mittlerweile einen neueren von. Und du hast halt komplettes Router-OS drauf, mit dem du alles machen kannst. Okay, nicht. Also, du wirst sicherlich Sachen finden, die du nicht damit machen kannst, aber. Du kannst wirklich nahezu alles, was netzwerktechnisch gibt, mit RouterOS machen. Guckt euch mal die Demo an, RouterOS. Das ist allerdings nicht für den Casual-Anwender, muss man sagen. Also, wer jetzt denkt, ey, ich brauche ein bisschen mehr Funktionen, die meine Fritzbox bietet. Ich kaufe mir so eine Kiste hier mit RouterOS und dann haben wir das mal schnell konfiguriert. Nee, also man muss sich da schon ein bisschen mit beschäftigen, ja. Router ist es das MikroTik OS, ja. Oh, Moment, das ist neu. Was ist das? Was ist MTLV? Ach, MikroTik, okay. Das ist neu? Das Neue kenne ich noch gar nicht. Das hat mein Router noch gar nicht. Okay, das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass es ein bisschen. Ja, das ist genau das Gleiche. Nur dass man ein bisschen andere Oberfläche hat. Nein, wir wollen kein Quickset Advanced Home haben. Ja, das ist eine Demo-Anwendung, die unter der Haube nichts macht. Das ist ja nicht meins oder so. Ja, also wer sich da mal ein bisschen durchklicken will, du hast wirklich alles Mögliche hier. Ja, du kannst Firewall-Regeln anlegen, du kannst. Wo geht das? Warte mal, bei Bridge kann man VLANs machen. Also wirklich alles Mögliche. Das Ding ist ein Fass ohne Boden, wenn man sich damit... Also bei VPN bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob der mittlerweile WireGuard kann. IPsec kann er und OpenVPN kann er, glaube ich, auch. Können die auch mittlerweile? Okay. Weiß aber gar nicht, wo man das hier findet jetzt. Das, wie gesagt, das ist nicht sonderlich intuitiv zu bedienen. Gar nicht, wo hier VPN-Gedöns ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht bei IP... Ach, WireGuard! Gibt es da sogar einen Knopf oben für? Das wundert mich jetzt eigentlich, weil hier ist IPsec drin und WireGuard hat einen eigenen Knopf. Ja, also ihr seht schon, das ist nicht ohne. Aber von den Funktionen her ist das preis-leistungsmäßig das Beste, was ihr euch holen könnt. YouTube-Video. Dankeschön für den Sub. Gibt auch wieder YouTube-Videos, sobald ich wieder normal im Kopf bin. Oder zu Battlefield 6 in einem Monat. Ja. Und wenn ihr ein bisschen euch interessiert für Netzwerktechnik und sowas, ist das auch ein super Einstiegsgerät, um sich vielleicht mal mit dem ein oder anderen Ding zu beschäftigen, was man daheim normalerweise nicht so benutzt. Ja, so OSPF-Routing zum Beispiel. Du kannst auch einen Hotspot konfigurieren, wenn du ein Gerät hast mit integriertem WLAN. Gibt's auch, ja. Also die haben Access Points, die haben... Du hast ja sogar hier die Wi-Fi-Sachen drauf. Ja. Access Point mit Router OS. Wie gesagt, die Bedienung ist ein bisschen kompliziert. Aber es ist preis-leistungsmäßig von den Funktionen her das Beste, was man sich kaufen kann. Und auch ein guter Einstieg so in Netzwerktechnik. Ja gut, OSPF mit nur einem Gerät ist natürlich Blödsinn, das stimmt. Ja, was willst du, irgendwelche Routing-Tabellen da propagaten, wenn du nichts hast, wo du hinrouten kannst? Ist das eine gute Alternative für UniFi? Nee. UniFi ist ein schönes, in sich geschlossenes, nenne ich mal Plug-and-Play-Ready-System. Das hier ist die Oberfläche von einem Router, wo du halt alles Mögliche drin einrichten kannst. MikroTik hat auch Access Points. Weiß ich nicht, ob die taugen, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe einen Access Point von MikroTik. Den habe ich aber nicht hier standardmäßig am Laufen. Den habe ich hier ab und zu mal nur zum Basteln dran. So ein ganz kleiner 20€ Access Point. Hat aber auch Router OS drauf. Also eine richtige Alternative für UniFi würde ich nicht sagen. Aber du kannst dein Heimnetzwerk natürlich ohne Probleme mit einem MikroTik Router betreiben oder mit Switchen von MikroTik und UniFi anschließen. UniFi Access Points. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Man braucht ja nicht zwangsläufig irgendeine UniFi Dream Machine, nur um UniFi Access Points zu benutzen. Läuft RouterOS auch auf normalen PCs? Nee. Ups. So, jetzt gucken wir das Video aber endlich mal fertig. Wo sind wir denn hier? Hey Friends, welcome back. Nein.
3.
Bin ich jetzt blöd? Wo habe ich das Video hin? Ach, da. Pains Champ. Ja, Cisco-Geräte, wenn man sich damit beschäftigen will, bleibt eigentlich nur Emulation. Dass man sich, gibt ja so virtuelles Netzwerk gebastle. Früher haben wir dafür immer Packet. Wie hieß das Ding? Was wir damals beim CCNA verwendet haben. Packet Tracer? Kann das sein? Packet Tracer, ja. Beste. Richtig geil. Aber es gibt ja mittlerweile auch so, nehmen wir so virtuelle Networking-Geschichten, wo du dann VMs mit Router-Firmware startest und sowas. Ja, oder genau GNS 3 und sowas. Habe ich aber nie großartig verwendet. Packet Tracer ist super. Es gibt kaum was Besseres, ohne Scheiß, Leute. Wenn ihr euch mit Netzwerktechnik beschäftigen wollt oder wenn ihr eine Physi-Ausbildung macht und euch wirklich mal genau angucken wollt, wie läuft das Ganze, ja? Wenn PCA zu PCB will, so mit einem ARP-Request und dann irgendwie einen TCP-Syn-Package und sowas, dann holt euch Packet Tracer. Es gibt kein besseres Tool, um das zu verstehen. Da kannst du nämlich sogar, ich kann euch das sogar mal zeigen. Kann man das hier irgendwie sehen? Packet Tracer, gibt es das? Ja, gibt es. Ich mach mal kurz einen Snapshot, weil ich keine Ahnung habe, was ich da für komisches Zeug installiere. Packet Tracer, beste. Was? Not found! Oh ne. Hä? Wie jetzt? Doch jetzt? Jetzt bin ich verwirrt. Was not found? Ja, wie jetzt? Aber erstmal schön die Dependencies installiert. Geil. Was not found? Kann ich sagen, make clean oder irgendwie sowas? Package to build clean all. Ne. Okay. Dann machen wir keinen Packet Tracer. Packet Tracer Download gratis. Braucht man nicht einen Account? Braucht man das? Weiß gar nicht. Gucken wir mal. Download Packet Tracer. Bam. Login. Okay. Sign up. 10-Minute Mail. Aber oh, ein Fake Account. Country Aserbaidschan. Nein, komm. Wir machen mal wirklich Germany, weil ansonsten ist es so wegen der Sprache. Ja, hier, da. Da. Genau, da sind wir geboren. Continue. Peter. Aguilé. Passwort. Okay, Chat. ...1937, ja. Create Account. Alter, will er mich verarschen? Ich hab doch alles drin. Ich hab ein Lowercase Letter, ich hab ein Uppercase Letter. Ich hab eine Number. Ah, ein Special Character habe ich nicht. Okay. Darf ich jetzt? Ja, okay. Nice. Nee, das sieht nur so aus. Ja. Ich stimme dazu. Okay, darf ich jetzt Packet Tracer runterladen, please? Packet. Moment, das gibt's nur für Ubuntu? Och nee, jetzt kann man das doch nicht mal installieren. Ach, scheiß drauf, dann nicht. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr Netzwerktechnik-Zeug ausprobieren wollt, nehmt Packet Tracer. Beste. Warum ist denn das Packet Tracer-Ding kaputt? War hier 19.8. Blablub. Broken. Das Auer packt das Depp aus. Ja, und macht da noch irgendwelche anderen Sachen, die ich jetzt nicht von Hand machen will. Dann nicht. Wir packen das Debian-Package jetzt auch mal aus. Vielleicht kann man sie einfach starten. Gucken wir mal. Hast du noch Kontakte aus der früheren COD-Zeit? Eigentlich nicht. Kaboom, ewig nichts gehört. Was aber an mir lag, ich bin ja sozial so voll unfähig. Da hat er mal angerufen vor 2-3 Jahren und ich hab's erst zu spät gesehen und dann habe ich nicht zurückgerufen und so. Dabei mag ich den. Echt gern. Borg. So, also, was ist denn das überhaupt? Debian-Package. Wie TGZ? Nee. Wie unpackt man denn ein Debian-Package? How to unpack Deb. Jetzt ist es raus, was? TarX. Was? Nee. Das ist kein TarGZ. Ja. R-Command. What? RX. Arr. So, da haben wir. Und da ist jetzt ein. Moment, da ist jetzt ein TGZ drin. What the fuck? Ich hab das alles schon mal irgendwo gesehen, aber. Moment, XZ. Eieiei, und das einfach nur, obwohl ich euch kurz Packet Tracer zeigen wollte. Meine Güte. User, Share, Icons, nein, nicht wirklich. Wo ist denn jetzt das Binary? Packet Tracer? Packet Tracer, da ist es doch. Seriously? Ne, Jetke. Das müsst ihr euch ohne mich angucken, Packet Tracer. Restore Snapshot. Gucken jetzt das Video fertig. Die Dependencies hatte ich ja alle installiert. Ja, gibt keinen Packet Tracer. Aber ich muss mal gucken, dass ich das wieder installiert kriege, weil Packet Tracer ist ein wirklich geiles Tool. Da könnt ihr, ich kann euch ein Bild davon zeigen hier. Packet Tracer. Da könnt ihr quasi Netzwerke malen, so grafisch. Und dann könnt ihr euch wirklich die einzelnen Pakete angucken, die zu welchem Zeitpunkt hier drüber von Router zu Rechner. Und das hat auch so einen Step-by-Step-Modus. Da kann man dann sagen, okay, Paket von der ersten Station zur zweiten Station, von der zweiten Station zur dritten Station, kann man sich alles angucken. Layer 2 Header, Layer 3 Geschichte, Layer 4 Sachen bis zu HTTP hoch. Also wenn man wirklich Netzwerksachen verstehen will, ist Packet Tracer beste. Hast du nicht eine Windows-VM? Doch! Aber ich habe keinen Bock jetzt, nochmal eine halbe Stunde rumzumachen. Wir gucken, das Video ist fertig.
WLAN, wie zum Beispiel die beiden Echo Dots und die Hue Bridge hängt auch noch am Router. Das sind dann aber für mich eher nette Add-ons als wirklich ernsthafte Geräte, um damit zu arbeiten. Und der eine oder andere, der wird sich sicherlich fragen, was macht man mit so vielen Geräten im Netzwerk? Die kurze Antwort lautet, ich nutze diese Geräte im Netzwerk für mich selbst, um unabhängig zu sein und um Dinge zu machen, für die man sonst in Form eines unnötigen Abo-Modells monatlich zahlen müsste. Die Zentrale des Ganzen ist immer noch das Synology NAS, in dem ich momentan insgesamt 90 TB Festplattenspeicher habe und 2 TB SSD-Speicher als Cache. Und auf dem befindet sich erstmal das gesamte Kreativecke-Videoarchiv. Jeder Videoschnipsel, jedes Voice-Over, einfach alles, was ich jemals für diesen Kanal aufgenommen
habe. Ich bin ja immer neidisch, wenn ich sehe, wie es Leute schaffen, so ordentlich zu sein. Wenn ihr wüsstet, wie mein Videoordner aussieht, da findest du nichts drin, ja.
Habe befindet sich genau da drauf. Und das ist eben auch wichtig, damit wir immer mal wieder auch Zugriff auf ältere Aufnahmen haben. Das NAS ist aber nicht nur Datengrab, sondern viel mehr. Auf dem NAS laufen zum Beispiel wichtige Dienste. Beispielsweise hoste ich meine eigene Cloud. Ich hatte keine Lust mehr auf OneDrive oder
90 Terabyte Linux-ISOs, ja klar.
Dropbox und was es sonst noch alles gibt, weshalb ich mich dazu entschieden habe, meinen eigenen Cloud-Dienst zu hosten mit Nextcloud. Das läuft auf dem...
Ja, Nextcloud ist Schrott. Ich mag Nextcloud nicht. Ihr wisst, dass ich von Nextcloud nichts halte. Das heißt nicht, dass man Nextcloud nicht verwenden darf oder so. Ich mag Nextcloud nicht. Nextcloud ist so ein unfertiges Sammelsurium von allem Möglichen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und eine Cloud-Lösung ist es ja auch nicht. Letztendlich, Cloud-Lösung bedeutet für mich immer, es ist irgendeine Art und Weise was Verteiltes, ja. Ist es ja auch nicht.
Synology NAS in einem eigenen Container und damit habe ich dann nicht nur Zugriff von überall auf meine eigene Cloud, zumindest an Geräten, die einen Browser haben, sondern auch
zum... Was ist besser? Naja, wenn du das Komplettpaket brauchst, nix. Ansonsten... Wenn du einen File-Sync brauchst, irgendwie sowas wie Sync-Thing oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich hab's bei mir noch installiert, weil ich da vor Jahren mal angefangen habe, meine Kontakte drin zu speichern. Ich immer noch keinen Bock hatte, mal einen eigenen Calda-Server hinzustellen. Also... Aber für sonst benutze ich es eigentlich nicht. Und ich mag es nicht. Schon oft genug gesagt.
Zum Beispiel von meinem Smartphone aus über die Nextcloud-App. Und das Beste ist, meine ganzen Dateien werden mit allen Geräten in einer sauberen Ordnerstruktur synchronisiert. Und apropos, was ihr vielleicht gerade in der iPhone-Aufnahme gesehen habt, sind...
Was synkt er denn da alles? Und alles wird es ja nicht sein, das ist ja viel zu viel.
Viele Aufnahmen von Pokémon-Karten. Das ist neben Technik meine zweite Lieblingsleidenschaft. Ich sammle Pokémon-Karten und habe für meine eigene Sammlung eine eigene Datenbank angelegt. Ich habe das Ganze mit PHP MyAdmin als Datenbank aufgebaut und dann eine kleine Web-App gebastelt. Ich weiß, das sieht aus wie von 1998, aber es geht ja nur darum, dass ich...
Das sieht nicht aus wie von 1998. Es hat ein Dark Theme. Allein schon, wenn was ein Dark Theme hat, ist es besser als 1998.
Ich persönlich einen Überblick über meine Sammlung behalte und auch eben immer mal wieder schauen kann, was sind diese Karten eigentlich wert, weil die sind echt nicht günstig. Genauso wie ich zum Beispiel auch gerne den Überblick über meine Ausgaben behalte, mit einer Datenbank und einem kleinen Haushaltsbuch in Form von einer Web-App, die ich auch selbst gebastelt habe.
Ich finde das cool, dass er so viel selbst programmiert hat. Gibt für alles garantiert schon was Fertiges, aber es geht ja bei sowas auch immer ein bisschen ums Lernen, um den Basteldrang, den man so hat.
Habe und das wird auch alles von meinem NAS aus gehostet. Denn eines ist mir ganz wichtig, so Sachen wie der Wert meiner Pokémon-Karten oder auch irgendwie so meine Ausgaben, die gehen gar keinen App-Betreiber irgendetwas an. Also ich will das privat halten. Und wisst ihr, was
noch genauso
keinen etwas angeht, aber super komfortabel über eine eigene Cloud zu betreiben ist? Ein papierloses Büro mit Paperless NGX. Sobald ich einen Brief bekomme oder ein...
Ah, ich dachte, jetzt kommt das persönliche YouPorn-Archiv.
Dokument anfertige, scanne ich das Dokument und es wird automatisch bei Paperless NGX hinterlegt oder ich sende es vom PC aus. Und wenn ich dann mal ganz schnell ein Dokument brauche, dann schafft man es, mit dem Programm intern nach Schlagworten zu suchen, die sich in dem Dokument befinden, was absolut genial ist, weil man
das ist nice.
Sofort alles findet und das ohne...
Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich war da zu faul für. Vielleicht kennt ihr das, ich fange immer so mit guten Vorsätzen an, wenn ich so eine Software finde, benutze es dann eine Woche und dann schläft es ein, weil ich zu faul bin.
Blättern. Und wer jetzt meint, okay, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, also ich meine, so Papierkram und so ist halt nicht so cool, aber schaut mal, was ich hier gerade mache. Ich lasse Bilder von einem Serverraum von einer KI generieren. So weit, so gut, erstmal nichts Spannendes. Aber diese KI läuft lokal. Stable Diffusion. Okay, zugegeben...
Ich kann dir sagen, Asparius, du bist nicht der Einzige. Wir haben hier ganz viele ehemalige Codkillers am Start. die da jetzt auch alle schon ein bisschen rausgewachsen sind. Aber viele. Lass mal kurz was gucken. Five Next, danke für den Sub, falls ich noch nicht gesagt habe.
Nicht auf dem NAS, sondern auf meinem Hauptsystem, weil ich da natürlich auch eine Grafikkarte drin habe, auf der die direkt laufen. Aber auch das hoste ich lokal und habe von überall Zugriff darauf. Und jetzt steht noch eine Frage aus. Wie greife ich eigentlich von der Ferne...
Okay. Ich rate mal. Der benutzt bestimmt... Ich bin ein bisschen hin und her gerissen zwischen, der hat eine WireGuard-Lösung oder Tailscale. Tailscale. Ich sage auch Tailscale.
Aus auf diese ganzen Dienste zu. Ich habe mich dagegen entschieden, Ports nach außen zu öffnen, aber ich...
Das ist schon mal keine schlechte Idee.
Ich habe eine super Lösung gefunden über einen VPN mit Taliscale. Das heißt auch, dass alle diese Geräte in einem Virtual Private Network hängen und über Taliscale kann ich dann quasi unbegrenzt neue Geräte registrieren und das ohne Ports öffnen zu müssen. Für die Zukunft plane ich aber noch so einige Dinge, die ich lokal hosten möchte. Darunter Game Server, einen eigenen Passwortmanager, denn ich nutze keine Passwortmanager, weil ich meine Passwörter ungerne einem anderen Unternehmen anvertraue. Ja. Und auch einen Medienserver.
Gebe ich ihm komplett recht.
Aber das Geile ist, mit so einer Netzwerkstruktur sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Und das ist auch das Geile am Homelabbing. Und dafür braucht ihr auch kein 3000 Euro teures NAS. Man kann
2950 reich.
Ganz einfach anfangen mit einem ganz simplen Raspberry Pi und dann nach und nach das Homelab einfach erweitern. Und darum ging es mir auch mit dem Video hier. Ich wollte euch einfach mal oberflächlich zeigen, wie geil Homelabbing ist und dass die Möglichkeiten fast grenzenlos sind und dass eben fast alles privatisiert ist, ohne irgendwelche dämlichen Abo-Modelle. Klar kostet das dann Geld, wenn man...
Also, ich finde das gut. Ich sehe das genauso. Wenn man Daten nicht rausgibt, hat man, auch wenn es irgendwelche Leaks gibt, keine Probleme. Darf natürlich nicht vergessen, für sehr viele Leute ist es natürlich schwierig, ja, Raspberry Pi sich daheim hinzustellen, mal Linux draufzuhauen und damit was zu machen. Also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man sich für Technik interessiert und ein bisschen was lernen will und nicht ganz so schnell gefrustet ist. Aber dann ist es nice.
Und Speicher kauft. Aber dieses Geld zahlt ihr ja dann in der Cloud sowieso monatlich.
Also nicht einfach auf dem VPN, weil es einfacher ist.
Auf einen Schlag bezahlen und dann nie wieder. Ja, und jetzt frage ich euch, habt ihr irgendwelche Tipps? Weil ich steige ja auch selbst erst so richtig in das Thema Homelabbing ein. Wenn ja, ab damit in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.
Also, weil es gerade dabei passt, so sieht's bei mir im Serverraum aus.
Wir sind mal wieder im Serverraum.
So sieht's bei mir aus. Also, mein Kabelmanagement ist jetzt auch nicht so viel besser. Da hatte ich noch Unify. Guck mal, da hatte ich noch einen Unify Access Point hier in der Ecke stehen. Ja. Da sieht man meinen Krempel oben in der 3D-Drucker. Mit einer selbstgedruckten RGB-Lampe. Meine Werkzeugwand. Oben steht ein Raspberry Pi drauf, der steht immer noch da. 10 Gig Switch. Letztendlich sieht man es ja hier. Ich zeige. Oh, ein bisschen Kram. Tablet stellst. Was auch immer ich jetzt hier auf dem Tablet mache. Eine der wenigen beschrifteten Sachen. Weiß ich, ob ich irgendwo noch den Inhalt vom Rack zeige. Ja, 10 Gig Switch. Ist das. Sind im Vergleich zu dem Asus Switch sind das echte 10 Gig an jedem Port. Hat, glaube ich, 12 oder so SFP Plus Ports. 4 Kupfer Ports. Den Switch finde ich auch immer noch top. Es war eines der ersten, so halbwegs erschwinglichen 10 Gig Switch, die es gab, und er ist immer noch gut. Was hast du jetzt als Access Point? Ruckus Access Points habe ich. Ich habe bei eBay gekauft, gebraucht, für so ungefähr 250 Euro das Stück. Habe ich 2 Stück. Und einen zum Basteln. Weil es den günstig gab. R710. Die sind schon ein bisschen älter. Mittlerweile kriegst du halbwegs erschwinglich auch schon die neuere Generation. Nee, Cheat 95. Das Ding hat ordentlich Power. Ja, also 10 Gig Switch. Da unten drunter so eine Art Patch-Panel, wo die Hälfte nicht angeschlossen ist. Eine USV. Haben wir sonst noch hier großartig? Eigentlich nichts, hier eine Steckdosenleiste. Hier so eine Schublade mit einer Fritzbox und einem Mikrotik-Router drauf. Wenn wir das noch schauen. Wir haben noch eine Stunde Zeit, wir können noch einiges gucken. Gaspedal statt Fahrradpedal. Die Partei schützt die Autos. Ne, wir gucken das andere. Das andere mit dem, wo sie sich über die zu schnell Fahrradfahrer aufregen. So, da. Und ach, das ist noch die alte Kiste, die habe ich gar nicht mehr. Die habe ich schon ewig nicht mehr, die alte Kiste. Und die USV habe ich auch nicht mehr. Das ist ja richtig, richtig alt. Ist das hier neuer? Ja, da ist aber nur das Webinterface. Hier Umbau. Sieht man da vielleicht ein bisschen was? Ne, da ist auch noch das alte Ding. Ich hab nichts mit dem neuen Aufbau. Wird mal Zeit, hä? Wie lange hielt die USV beim Stromausfall? Ich habe das nie ausprobiert. Also bewusst habe ich es nur immer ganz kurz abgestöpselt. Wenn man mal irgendwie rumgebaut hat oder so. Beim Stromausfall weiß ich es nicht. Die USV war aber Schrott, weil die USV ausgegangen ist, als die Batterie kaputt gegangen ist und die Batterie Altersschwäche gestorben ist. Und das, obwohl die USV noch am Netz hing. Das fand ich ziemlich schrottig. Jetzt habe ich so eine billige APC-USV und die hat das Problem nicht. Ja, USV gibt es ja relativ günstig. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm eigentlich. Hast du LTE-Empfang, wenn Strom wegbricht? Hab ich. Aber ich glaube, wenn Stromausfall ist für die kurze Zeit, brauche ich kein Internet-Backup irgendeiner Art und Weise. Weil mit was sollte ich es denn dann benutzen? Ja, mein Rechner geht ja dann auch nicht. Und die Handys, die haben ja selbst Mobilfunk drin. Nee. Was haben wir denn hier noch? 11 new CSS Features. Ist da überhaupt irgendwas dabei, was mich interessiert? Light Dark Theme. Popover API, Relative Color Syntax, Content Visibility Auto, Align Content und Block Layout. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Lohnt sich RAID für private Sicherung? Schön, dass du fragst. Da habe ich mich vorher schon lange drüber ausgelassen. Aus meiner Sicht ist RAID schon mal für Sicherung gar nicht gedacht, sondern nur für Ausfallsicherheit. Also wenn du RAID als Backup-Ersatz verwenden willst, ist es eine schlechte Idee, weil wenn du auf deinem RAID was löscht, ist es weg. Auch wenn du aus Versehen was löscht. Das kann dir bei einem Backup nicht passieren. Und ansonsten, wenn du sagst, ja, ich will Ausfallsicherheit haben, sodass auch mal eine Platte ausfallen kann, kannst du RAID benutzen. Musst dir aber nur im Klaren sein, was du für einen RAID benutzt und mit wie vielen Platten. Weil, ich habe es vorhin gezeigt, wir haben es hier noch einmal, RAID Error Calculator. Wenn du nämlich einen RAID 5 nimmst, was viele Leute benutzen, RAID 5 mit 10 Terabyte Platten, da hast du schon einmal, so, hast du schon einmal, wenn du 6 Platten in das RAID 5 haust, hast du schon mal eine 33%ige Chance, dass der Rebuild nicht klappt. Und das ist natürlich schlecht. 33% Chance, dass das Ding im Arsch ist, ist nicht gut. Und wenn du runtergehst mit den Platten, dann wird es ein bisschen besser. Aber du siehst, selbst bei 3 Platten hast du 15% Wahrscheinlichkeit, dass dein RAID im Arsch ist danach. Das ist schon Schrott, oder? Also RAID 6 ist natürlich deutlich besser, was das angeht, aber da brauchst du halt auch wieder 2 Platten für. Also 2 Platten verschwendest du vom Platz her. Deswegen, ganz ehrlich, wenn RAID, mache ich eigentlich nur noch RAID 1. Einfach RAID 1. Gespiegelt, fertig. Nee. Cheat 95. Du hast das falsch verstanden. Das sind keine 67% oder 33% Ausfall wahrscheinlich. Nee. Der Ausfall wird zu 100% abgefangen. Aber dann musst du ja dann RAID rebuilden. Du tauschst dann die Platte aus und machst eine neue Platte rein und dann kackt der Rebuild ab. Weil irgendwas auf irgendeiner der beteiligten Platten nicht lesbar ist. Und dann musst du möglichst gucken, dass du... Weil du hast ja dann keine Redundanz mehr und du hast unrecoverable Sachen auf irgendeiner Festplatte. Fehler. Dass du irgendwie so schnell wie möglich deine Daten abziehst, in der Hoffnung, das geht noch. Und irgendwo speicherst. Deswegen, nächtliches Backup ersetzt das nicht. Ja gut, das stimmt wohl. Aber ZFS reagiert allergisch gegen Fehler beim Rebuild. Aber da hast du ja auch andere Schutzmechanismen, dass es eigentlich so gut wie keine Fehler gibt. Joa. SSDs für Backup? Nee. Häng dir eine Festplatte dran. Externe USB-Festplatte. Aber generell ist ZFS eh sehr POG. Wenn auch ziemlich komplex. Genau, so sieht's aus. Wenn du einfach nur auf Nummer sicher gehen willst, dass du keine Daten verlierst, dann scheiß auf RAID. Nimm die zweite Festplatte lieber als externe Backup-Platte. Mach eine 10 Terabyte Platte rein oder was auch immer gerade günstig ist. Häng dir nochmal eine 10 Terabyte Platte per USB dran oder kannst du auch einbauen, ist egal. Und dann lässt du einmal nachts einfach ein Backup laufen von deinem NAS quasi auf deine zweite Platte. Natürlich kannst du es auch ein bisschen advanceder machen, kannst dir eine Backup-Software suchen, machst dann so Dinger wie einmal jeden Tag und dann nur noch eins aufheben für eine Woche und dann eins aus einem Monat und so. Da gibt's ja keine Grenzen. Ich meine, der reinen Lehre nach sollte man ja, wenn es ums Thema Backup geht, sollte man ja die 3-2-1-Strategie befolgen. Chatke, wer kennt die 3-2-1-Strategie? Macht eh keiner. Sei steil dabei. Ich glaube, das ist es, ja. Ich habe euch gerade ein bisschen gebaitet. Ich wusste nämlich selbst mal nicht mehr genau, wofür die 3-2-1-Strategie steht. Aber ich finde es cool, dass ihr das wisst. Da muss ich das nicht wissen. Ich wusste noch, dass es was mit Offside-Backup ist und dreimal vor Ort vorhalten und sowas in der Richtung, aber wie genau. Also damit ist gemeint, man soll die Dateien dreimal quasi drei Kopien von der Datei haben, irgendwie auf zwei, oder wie geht das, ach keine Ahnung, und einmal auf 3-2-1 Backup. Okay, gucken wir mal. Guck mal, wenn uns das Dings hier schon erklären muss, ist nicht 1 und 1. Ja, steht für dreifache Ausführung der Dateien. Okay, da habe ich schon mal richtig. Zwei verschiedene Medientypen und eine Kopie außer Haus. Genau. Moin, Ikari. Schön, dass du da bist. Ja, aber das macht eh kaum einer. Also ich denke, wenn man nächtlichen Backup macht und eventuell sogar noch ein zusätzliches Cloud-Backup hat, wenn aber überhaupt dann nur voll verschlüsselt, ja, dann kann eigentlich so gut wie nichts passieren. Weil dann hat man die Daten ja quasi auf seinem Rechner noch, man hat die Daten auf dem NAS, da sind die ja auch noch drauf, dann hat man sie einmal nachts gebackupt, also, pff. Da musst du schon die Bude abfackeln, ja. Und dafür hast du im Zweifelsfall noch ein Offside-Backup. Offside-Backup heißt ja nicht unbedingt, dass das in der Cloud sein muss. Theoretisch kannst du es auch auf einer Festplatte speichern und in den Stall legen oder so. Was natürlich von dem Handling her ein bisschen eklig ist. Keine Ahnung, ich kenne mich aktuell nicht aus, was sich da lohnt. Ja. Also privat würde ich das auch nicht machen. Was ist denn? Was ist das? Der schnellste Kabelanschluss Deutschlands. 2000 Mbit Bonding mit. Oh ne, das ist jetzt zu viel. High IQ Zeug. Was haben wir denn hier? Windows 10 Ende. So einfach geht's zu Linux. Ja, gut. ISO auf den USB-Stick. USB-Stick rein. Oder drinnen lassen. Rebooten. Linux installiert. Ja, ihr könnt das bei mir lagern, wenn ihr wollt. Ich bin bestimmt auch günstiger. Ich meine, ihr kriegt von mir jetzt keine... Wie nennt man denn SLAs in so einem Storage-Bereich? Es ist ja kein SLA. Wie heißt denn das, wenn beispielsweise ein Anbieter garantiert, so nach dem Motto, so und so viel Raumtemperatur und so viel... Was weiß ich, zugangsgeschützt und... Sowas gibt's bei mir nicht, aber bei mir ist es billig, wenn ihr die im Schrank lagern wollt, nicht im Schrank, im Stall lagern wollt. Wie verschlüssel ich die Festplatte, wenn ich drei verschiedene Betriebssysteme nutze? Dann wäre wahrscheinlich die sinnvollste Variante, nicht die gesamte Platte zu verschlüsseln, sondern nur die jeweilige Partition. Windows kannst du mit VeraCrypt verschlüsseln und Linux kannst du ganz normal mit, ja, unter der Haube ist es Lux verschlüsseln. Das dürfte wahrscheinlich besser sein. Tippe ich jetzt mal drauf. Ich hatte noch nie drei Betriebssysteme parallel mit Verschlüsselung. Wie das mit Mac geht, habe ich eh keinen Plan. Nee, VeraCrypt gibt's nicht für Linux. Zumindest wüsste ich das nicht. Realisierst du zum Beispiel Gaming in einer VM? Nö. Warum soll ich das machen? Gaming passiert hier auf dem Host. Das ist doch deine Antwort. Temperaturstabil, Luftfeuchtigkeit kontrolliert sollst du schon anbieten. Naja. In meinem Stall ist, glaube ich, nichts garantiert, außer dass es ab und zu reintropft. Ackermann-Streams. Ich habe eine gute Idee für einen Ackermann-Bastel-Stream. Wisst ihr, was ich schon die ganze Zeit mir überlege, was ich mal machen will? Ich würde gerne eine Webseite bauen wie 1999. Aber nicht etwa, dass sie so aussieht wie 1999, sondern mit den Tools von 1999 und der Browser-Version von 1999. Also dann nehmen wir sowas wie hier Macromedia Dreamweaver. Nehmen wir da. Hier, beste. Dreamweaver, was auch immer 1999 angesagt war. Ja, ich werde dazu Windows 98 installieren. In der VM. Ja, das würde ich gerne mal machen. Ne, ohne Front. Wir können es ja mit Frontpage und Dreamweaver. Da müssen wir. Webseiten damals wurden ja noch gemacht mit Table Design. Ne, ja, Windows 98 installiere ich in der VM. Ja. Und dann mit Netscape. Mit Netscape gucken wir uns die Seite an. Nur mal für alle, die das Ding nicht kennen, Dreamweaver war wirklich für die damalige Zeit massive Pog. Das hatte JavaScript. Wobei, ab wann gab es überhaupt JavaScript? Moment. Also 1999 wird es das schon gegeben sein, weil ich kann mich noch gegeben haben, weil ich kann mich noch dran erinnern, wir hatten damals einen Counter-Strike-Clan. Counter-Strike, was war das? 052 oder sowas. Und damals haben wir eine Webseite für gebaut und da haben wir auch schon ein bisschen kleines JavaScript-Gedöns gebastelt. Und das muss dann irgendwie so 1999 irgendwie in dem Dreh gewesen sein. Wann kam denn seit wann gab es denn JavaScript? 96 oder irgendwie sowas? Ja, 95, ja. Frontpage war, ob das der erste WYSIWYG-Editor, kann schon sein, Frontpage war wirklich grausam. Ja, aber Dreamweaver war wirklich geil für die damalige Zeit. Leider sieht man das hier auf den Screenshot. Gibt's das eigentlich noch, kann man das eigentlich noch runterladen? Ach nee, die haben den Krempel ja gekauft. Ja, man findet das bestimmt noch altes Zeug. Das Einsteigerseminar, Dreamweaver 4. weil der hatte damals schon, also man konnte damit auch so WYSIWYG-mäßig klicken, Aber das habe ich eigentlich nie gemacht. Der hatte einen ziemlich guten Editor für die damalige Zeit, ja? So mit Syntax-Highlighting. Der hat sowohl HTML als auch JavaScript auto-completed. Das Ding war seiner Zeit voraus. Das war der beste Editor für Webseiten damals. Also es war wirklich extrem POG. Da wurden die ganzen Strichmännchen falls nicht mit Dreamweaver gemacht, keine Ahnung, kann schon sein. Mit Java Applet, Monka S, Alter. Nee. Aber zumindest mit diesem laufenden Blinktext, den es da gab. Ich soll ein Abo kaufen. Seriously. Mir war gar nicht bewusst, dass es das überhaupt noch gibt. Wie alt ist denn da? Die letzte Version. Okay. Gibt es noch Leute, die das heutzutage benutzen? Weil, also ich meine, heutzutage gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, Dreamweaver zu benutzen. Seit Visual Studio Code gibt. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber gut, gibt's halt noch. Ich bin übrigens immer noch nicht fertig mit Essen, Leute. Ich laber einfach zu viel. Hast bestimmt eine CD im Schrank. Ich habe wahrscheinlich noch eine selbstgebrannte CD hier, ja? Könnte ich mir vorstellen. Mit einer legit Dreamweaver-Version natürlich. Nee, ich habe alle meine CDs weggeschmissen. Ich habe keine ollen CDs mehr. Stimmt, du hast recht. Netscape hatte auch so einen Editor dabei. Generell muss man ja sagen, der alte Netscape, der hatte so komische grüne Buttons. So mit so komisch. Ja, nee. Ja, das da? Ich meine aber das hier. Diese Buttons hier oben. Netscape war schon nice für die damalige Zeit. Happy Tree Friends! Alter, das ist ja wirklich uraltes Zeug. Gibt's das eigentlich noch? Bestimmt gibt's da ab und zu immer noch was. Es war noch Zeit, mir läuft gerade übelst die Nase, ich weiß nicht warum. Es war auch die Zeit, wo man noch in Foren unterwegs war. Heutzutage ist ja alles Reddit. Ach ja. So, haben wir noch irgendwas? Wir gucken uns jetzt das hier an. Gucken jetzt Windows 10 Ende. So einfach geht's zu Linux. Die Videos kann man mal gut gucken von denen.
Mal hier, bei meinem eigentlich noch ziemlich gut funktionierenden Windows-PC poppt auf einmal diese Meldung auf, ja.
Ich hab übrigens auch hier Windows 10 noch. Wann ist nochmal Support-Ende? Ist das nicht jetzt irgendwann? Müsste ich vielleicht auch mal auf Windows 11 upgraden, ja? 25. Oktober. Ha. Ach, da steht's ja sogar. Ab dem 14. Oktober. Bei mir kam auch noch keine Meldung.
Windows 11 geht nicht, wegen zu alter Hardware. Und Windows 10 Update gibt's ab dem 14. Oktober 2025 auch nicht mehr. Also ich spreche hier nicht von irgendwelchen Schönheitsupdates, sondern von nicht mehr gestopften Sicherheitslücken. Also ernsthaft?
Für das, dass Windows 10 die letzte Windows-Version sein sollte? Ja, ich weiß, Microsoft hat es ja nie selbst so richtig gesagt, aber man hat das schon hingenommen.
Gefährlich. Ich übersetze mal in normale Sprache, was Microsoft da sagt. Ja, diesen Computer kannst du leider nicht mehr benutzen. Sorry. Musst du dir einen neuen kaufen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen von Microsoft verschmähten Computer dann noch viele Jahre sicher und sehr wahrscheinlich schwupsiger als mit Windows nutzen könnt. Ja, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, wir installieren Linux, genau genommen Linux Mint. Das wird von CT3003 und auch unserem CT-Mutterschiff.
Und witzigerweise, Overwatch wird wahrscheinlich nicht drauf gehen, oder? Wegen Anti-Cheat. Rate ich jetzt einfach mal. Geht Overwatch unter Linux? Works very well. Aha. Hätte ich gar nicht gedacht. Cool.
Für Leute empfohlen, die von Windows umsteigen wollen. Ich habe das auf.
Ich habe schon Windows. Ja, guck mal hier, Windows 11. Siehst du doch. Ja, alles Windows 11. Aber ich habe auf dem zweiten Rechner, der hier neben mir steht, das war Windows 10.
Beide schon ziemlich alt. Und was ich in diesem Video versuchen will, die Linux-Installation so zu zeigen, dass das wirklich alle hinbekommen. Also ohne irgendwelche
okay, das müssen wir uns nicht
von
angucken.
Vorne bis hinten. Also ohne, dass man sich wundert, hä? Wie sind die da jetzt hingekommen? Das Video richtet sich also an alle,
Linux-Installation habe ich oft genug gesehen.
Auf dem sie Linux Mint installieren wollen. Außerdem erzähle ich euch auch noch kurz, was ihr außer Linux installieren könnt.
Ist jetzt gerade noch mal schnell mein Toastbrot fertig, dass es irgendwann mal wegkommt.
Zu alt ist, um auf Windows 11 abzudaten. Bleibt dran. Herzlich willkommen hier. Bye. Ja, wenn ihr euch für Linux interessiert, dann habt ihr Datenschutz bestimmt auch auf der Liste.
Haben wir das ja eigentlich schon mal geguckt? Ja, ne? Was verdient ein IT-Systemadministrator? Das haben wir schon geguckt. 100 Pro haben wir das geguckt. Kid Boga ist der Beste. Gucke ich auch öfters mal auf Twitch. Letzter Zeit weniger. Aber der hat das perfektioniert. Das Scammer-Scammen. Let's install some servers. Oh ja, Leute, das will ich auch mal wieder machen.
What up? Today we install 3 servers.
Die Zelda-Musik, ja.
Installing the Rails first.
Ja, und die guten HP-Kisten. War doch von der Farbe HP, oder? Habe ich das noch richtig im Kopf? Ihr wisst das doch bestimmt, Chat. Das ist Super Mikro, wirklich? Aber die HP hat auch so eine Farbe. Nee. Wirklich? Das ist Super Mikro. Nee. Mal so die, nehmen wir mal einen alten DL380. So ein alter, ja. Ja, okay, mittlerweile sind die grün, okay. Aber die alten. Hier sieht man es auch ein bisschen von der Farbe. Keine Ahnung, alt. What the fuck, was will ich hier sehen, Alter? Guck, so sahen die Dinger früher vorne aus, die waren auch so rot. Jetzt ist es aber anscheinend nicht mehr so. Super Mikro.
Also on the server.
Ups. Oh. What up? Today we install 3 servers. Ey, warum habe ich da unten keinen? Sollte ich nicht da? Ach so, weil ich.
Installing the Rails first.
Da hätte ich so Bock wieder mal. Einfach ins Rechenzentrum mit so einem schönen Wagen. Ein paar Server reinfahren. Schienen einbauen. Server einbauen. Danach noch ein paar Kabel oben ans Patch-Panel. Dann vorne gucken, wo man es anschließt. Da hätte ich so richtig Bock mal wieder drauf, bisschen was zu bauen im Rechenzentrum.
Also on the server part.
Ja, genau, diese Befestigungsdinger in den Finger stechen und sowas. Oder Fingernagel dran abbrechen und sowas.
Sliding them in and installing the blind panels.
Da hätte ich so Bock wieder drauf, ein bisschen zu bauen im Rechenzentrum.
Because of spaghetti. See you next time. What up? Today we.
Kennt ihr diese Wagen, die man, diese, nicht wirklich Sackkarren, diese Rechenzentrumswagen, die es da so gibt, kann das nicht beschreiben. Da habe ich bis heute nicht verstanden, warum die Lenkung von den Wagen hinten ist, anstatt vorne. So kann man die überhaupt nicht schieben. Man kann die nur ziehen, gescheit. Die PewDiePie-Videos. Ja, nett, du kannst die Dinger nicht lenken. Das funzt nicht. Nee, umdrehen und dann schieben geht nicht. Weil du hast ja den Griff nur an einer Seite. Naja. Was geht jetzt ab? Ja, gut.
Today we check a drive.
Mehr AI geht ja wirklich nicht, oder? Oder nicht AI, Text-to-Speech-Stimme, Alter.
That is not showing. Let's check the connection.
Das ist ja wohl die ich weiß nicht, was das für eine Stimme ist, aber eines der verbreitetsten Text-to-Speech-Stimmen überhaupt.
Unplugging the server. Opening the lid. Then we reset this connection. Closing the lid. Plugging everything back in. Powering on the server.
Ja, also Sachen wieder einstecken ist nicht verkehrt.
We got confirmation.
Confirmation.
This solved the problem.
Siehste, Kabel stecken. Beste. Oh Mann. So, haben wir noch irgendwas, was wir uns angucken können? Eine halbe Stunde bin ich noch am Start. Der Hype ums Rennradeln. Okay, da muss ich. Ich will das nicht gucken. Da rege ich mich wieder auf, wenn ich mir das angucke. Was haben wir denn hier sonst noch? Der schnellste Kabel, das ist 17 Minuten. So wie ich mich kenne, wird das doch nicht fertig, ja. Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ah. Wisst ihr was, Leute? Ich gehe jetzt runter und hole mir noch ein Toastbrot. Ich habe Hunger. Deswegen mache ich jetzt Schluss. Ich bin morgen ganz normal. Ganz normal. Als wäre es normal, dass ich online komme. Ja, ich bin morgen wahrscheinlich ganz normal wieder für Nachmittagsstream da. Morgen muss ich nach Frankfurt fahren. Morgen ist Präsenz stellt auf der Arbeit. Da weiß ich nicht, ob ich morgen ankomme. Ja. Wie läuft mit der Bahn? Das wird wieder ganz schlimm morgen werden. Ich habe gehört, Deutschland-Ticket gibt es größere Diskussionen, wie das finanziert werden soll. Ey, wenn die das wirklich abschaffen, ne? Sieht ja nicht danach aus, aber dann drehe ich echt am Rad. Weil das ist eines der wenigen Sachen, wo ich mal wirklich gemerkt habe, da wurde was gemacht, was mir persönlich was bringt. Hatte ich so noch nie, ja. Genau, und das einzig Gute, Alter. Soll teurer werden, ja, da warte ich. Klar. Okay, Leute. Wir sehen uns eventuell morgen. Schauen wir mal. Bis dann, macht's gut. See you.